Hallo, Lorenz Mayer ist Urgestein des politischen Journalismus, hat bei Zeit, bei Spiegel gearbeitet und kennt wirklich diese Seite sehr gut und sagt, es gibt aber sehr interessante, gerade für politischen Journalismus, sehr interessante neue Möglichkeiten, die früher mit rein Print nicht möglich waren. Und dafür ein herzlichen Applaus für Lorenz Mayer. Das interessiert uns jetzt.
Ja, guten Tag. Man sollte vielleicht sagen, dass ich nicht mehr als Journalist arbeite, dass ich auch nicht im engeren Sinne politischer Journalist war. Ich habe beim Spiegel das Ressort Netzwelt gegründet und lange Zeit auch geleitet. Das war schon auch ein Ressort, was sich mit politischen Aspekten beschäftigt hat, aber sehr stark mit Netzpolitik, also dem, was hier ja auch Gegenstand ist und was in der politischen Netzöffentlichkeit weiterhin sozusagen die politischen Diskussionen dominiert. Das ist auch eine der Ausgangsfragen, die mich hier in meinem Vortrag beschäftigen, wieso das eigentlich so ist. Man sollte auch sagen, dass ich jetzt nicht mehr Journalist bin, sondern Hochschullehrer. Ich bin an der Hochschule Darmstadt am Studiengang Online-Journalismus, den es seit 2001 gibt, und unterrichte also junge Journalisten. Der Vortrag, den ich vorbereitet habe, ist nicht in irgendeiner Form eine wissenschaftliche Arbeit oder Ansatz zu einem wissenschaftlichen oder einem Forschungsprojekt. Es ist auch nicht irgendwie eine fertige These, mit der ich mich hier bei Ihnen präsentieren möchte, sondern es sind eher eine Reihe von Fragen, die ich mir in den letzten Wochen gestellt habe und auf die ich vielleicht versuche, so in Ansätzen ein paar erste behutsame Antworten zu geben, und das Ganze hat den Charakter einer Gesprächsaufforderung. Ich würde es begrüßen, wenn dieser Vortrag bei Ihnen eventuell einfach ein weiteres Nachdenken anregt und wir vielleicht auch in den nächsten Tagen im Gespräch darüber bleiben, wie man in diesem Sinne weiterdenken kann, wie ich hier vielleicht jetzt noch sehr stolpernd und zögerlich anfange. Zunächst mal zum Titel. Der Begriff Upgrading ist uns allen bekannt aus der Computerwelt und sagt ja normalerweise so etwas wie: Upgraden tut man Systeme, die man lange benutzt hat, die sich bewährt haben, die aber durch Weiterentwicklung und veränderte Rahmenbedingungen so ein bisschen sozusagen den Anschluss an die Zeit verloren haben. Und das ist, was mir daran wichtig ist, ist, dass dieser Begriff des Upgrading ganz bewusst übrigens erstmal auf einer Vertrauensbeziehung basiert. Ich habe also, wenn ich von Upgrading Political Journalism spreche, damit jetzt nicht im Sinne, so eine Art Bashing zu betreiben, zu sagen, oh, diese Typen von gestern, die haben ja keine Ahnung, verstehen das Netz nicht und das sollte jetzt mal sich ändern und wir sagen ihnen mal, wie es geht. Das ist überhaupt nicht das, was ich vorhabe. Politischer Journalismus, darüber lässt sich eine Menge sagen und das ist irgendwie hier nicht meine Qualifikation. Wenn man sich das anguckt, dann könnte man das Vorurteil bekommen, dass politischer Journalismus im Wesentlichen aus zwei Dingen besteht, nämlich aus Hofberichterstattung und Talkshows. Das ist etwas, was natürlich ein Zerrbild ist und was man vielleicht hier auch gerade in Berlin natürlich unterstützt bekommt durch Erlebnisse und Erfahrungen, gerade hier in diesem Viertel. Es ist vieles im politischen Journalismus abhanden gekommen oder zumindest bedroht, was eigentlich die Qualität ausmacht. Durch teilweise finanzielle, wirtschaftliche Probleme, die das Verlagswesen hat, haben wir einen Rückgang echter Recherche. Es sind viele Fact-Checking-Departments geschlossen worden. Es gibt keine in dem Sinne mehr wirklich nennenswerten oder nur noch sehr wenig nennenswerte politische Magazine im Fernsehen. Also es gibt eine ganze Menge, worüber man da reden könnte, aber das will ich alles nicht tun. Ich gehe im Gegenteil davon aus, dass der politische Journalismus in Deutschland eigentlich immer noch ein ziemlich guter ist und dass es nicht nur in den Zeitungen, sondern überhaupt in den traditionellen Medien und auch jetzt zunehmend in den Online-Medien politische Journalisten gibt, die einen guten Job machen. Ja? Dennoch haben wir in den letzten Monaten etwas beobachtet, was zunächst mal den Journalismus noch gar nicht betrifft. Wir hatten ein globales Ereignis, was katastrophalen Charakter hatte Und ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, auch wenn ich jetzt kein Wirtschafts- oder Finanzexperte bin, dass man sagen kann, dass die Politik gegenüber der Finanzkrise in gewisser Weise versagt hat. Es gab also eine einmalige Chance, sozusagen dem Finanzsektor neue Regeln vorzuschreiben, einzugreifen, bestimmte Praktiken zu unterbinden, die in diese Katastrophe hineingeführt haben. Und die Politik hat, so sieht es zumindest im Moment noch aus, diese Chance über die ersten Monate und den glücklichen Zeitpunkt, wo Aktion möglich gewesen wäre, verpasst. Diese Krise, die also ursprünglich Finanzkrise, dann in gewisser Weise eine Krise der Politik gewesen ist, ist aber auch eine Krise des Journalismus gewesen. Und ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, der ehemalige Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Wolfgang Storz, hat mit einem anderen Autoren zusammen für die Otto-Brenner-Stiftung eine Studie verfasst über das Versagen der traditionellen Medien gegenüber, eben gerade in ihrer Berichterstattung über die Finanzkrise, und hat sich damit also auch sehr viel Ärger eingefangen, weil er die Tagesschau angegriffen hat und die dpa angegriffen hat und teilweise wohl das bei den Betroffenen zu einigermaßen ärgerlichen Reaktionen geführt hat. Aber es ist sicher so, dass dem Journalismus eine große Verantwortung oblag, eben in dieser relativ komplexen Situation eine Vermittlungsleistung zu machen, die einem breiten Publikum irgendwie die Grundlagen dieser Krise und damit auch eben die Verantwortung der Politik vermittelt, in dieser Krise adäquat zu reagieren. Wieso hat der Journalismus in diesem Fall seinen Job nicht gemacht? Ich rede jetzt nicht über die Politik, sondern ich rede über die Arbeit der Journalisten. Und das ist jetzt eine Frage, auf die ich keine Antwort habe, sondern eine Frage, die einfach Ausgangspunkt meiner Überlegung ist oder einer der Ausgangspunkte meiner Überlegung. Wir können aber auch mal anders uns an diese Situation heranbewegen und ein bisschen sozusagen näher in dem Kontext uns bewegen, in dem wir hier diese Veranstaltung haben. Oder auch, ich habe als sozusagen Anschauungsmaterial, vor 3 Wochen bin ich beim Politcamp hier in Berlin gewesen, wo sich eben junge Politiker mit Netzaktivisten getroffen haben und über Internet und Politik geredet haben. Und auch da ist mir aufgefallen, dass also unter den politischen Themen, die dort verhandelt wurden, es ist eigentlich sich ausschließlich um Internetthemen drehte, also um Themen, die das Internet als Kulturraum, das Internet als politisches Problem und die Bedrohungen beschäftigen oder die unter denen das Internet als dieser Art Freiraum, den wir uns da geschaffen haben, möglicherweise stehen könnte. Das heißt, wir haben also Themenkreise wie Datenschutz, geistiges Eigentum, Netzneutralität, Open Data und solche Sachen. Das sind wichtige Themen. Aber es ist eine ganz merkwürdige, etwas einseitige Themendiät. Wenn man das gesamte politische Feld sich anguckt, gibt es eine ganze Reihe anderer Themen. Eins habe ich schon genannt, die globale Finanzkrise. Wir könnten aber auch sagen, Demontage des Sozialstaates in den letzten Jahren. Ganz allgemein die Legitimationskrise von Demokratie und Politik oder eben auch Umweltthemen wie den Klimawandel. Diese Themen, ich würde jetzt nicht sagen, sie finden gar nicht statt. Natürlich gibt es Kreise im Internet, die da sehr aktiv sind. Aber so der eigentliche Kern der politischen Netzöffentlichkeit, so wie wir ihn hier vorfinden, ist merkwürdig distanziert gegenüber diesen traditionellen Politikfeldern. Und das ist sozusagen die nächste große Frage, von der ich mit meinen Überlegungen hier ausgehe. Man könnte so ein bisschen den Verdacht bekommen, dass das einfach damit zu tun hat, dass hier so eine Art libidinöse Beziehung zu diesem neuen Spielzeug entstanden ist und dass sich im Wesentlichen sozusagen das politische Engagement darauf beschränkt, zu sagen, wir wollen sichern, dass wir weiterhin mit diesem Spielzeug in der freien Form umgehen können, wie wir das gewohnt sind. Das ist natürlich ein bisschen unfair und ich spitze es jetzt einfach nur mal ein bisschen zu, um Ihnen diese Frage einfach noch ein bisschen nachdrücklich beizubringen. Wie kommt es eigentlich, dass die Netzöffentlichkeit so wenig Aufmerksamkeit für diese traditionellen und wichtigen politischen Themen aufbringt? Aber es gibt sie schon, sage ich, die neuen Public Intellectuals. Ja? Und das sind hier eine Reihe von Gesichtern, die Ihnen allen sicher bekannt sind oder die Sie hier auch zum großen Teil treffen oder sehen können. Und wenn Sie jetzt mal schauen, das ist jetzt eine relativ willkürliche Auswahl, die mir so eingefallen sind, Leute, die man immer wieder oder denen man immer wieder begegnet in politischen Aktionen, bei Veranstaltungen als Organisatoren oder die sich zu Wort melden, wenn irgendwas das Internet betreffende diskutiert wird. Und der Einzige, der jetzt irgendwie so in diese spontane Liste hineingekommen ist, der sich sozusagen mit traditionellen politischen Themen beschäftigt, ist der junge Mann rechts oben, das ist Jens Berger, der das Blog Spiegelfechter führt, der hier auch ist, ich weiß nicht, ob er jetzt hier im Raum ist. Einer der ganz, ganz wenigen politischen Blogger, die nicht den Schwerpunkt setzen auf internetpolitische Themen. Ja? Da gibt es gibt die Nachdenkseiten, ein sehr, sehr gutes politisches Blog, es gibt den Sprengsatz von Michael Spreng. Es gibt also eine Reihe natürlich solcher politischen Blogs, aber in der Kerngemeinde der Alpha-Blogger sind traditionelle politische Themen relativ wenig vertreten. Zurück zu Politik im eigentlichen Sinne. Wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus einer Mindmap, die ich mal gemacht habe. Der Begriff der politischen Öffentlichkeit ist natürlich einer, der umstritten ist und manchmal wird eben mehr Wert gelegt auf die Akteure. In anderen Begriffen oder in anderen Diskussionen dieses Begriffes geht es in der Öffentlichkeit mehr um das Publikum, auf das hin diese Akteure sich artikulieren. Sie haben halt den klassischen, traditionellen politischen Apparat, also der Parteien, der Parlamente, Regierungen und so weiter, Behörden. Sie haben die klassische Lobby, wobei natürlich die Lobby zum Teil, das ist ja auch selber wiederum ein Streitpunkt, nicht vollständig sozusagen im Lichte der Öffentlichkeit operiert. Sie haben die Medien. Und dann haben Sie ganzen Bereich der politischen Wissenschaft mit eben Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Thinktanks und so weiter. Sie haben die Akteure der politischen Bildung und Sie haben dann den ganzen in letzter Zeit ja sehr erstarkten Bereich der Zivilgesellschaft mit Bürgerinitiativen, mit Nichtregierungsorganisationen und so weiter. Und Sie sehen, dass das insgesamt schon mal so etwas wie ein sehr heterogenes Netzwerk ist, das im Wesentlichen von Kommunikation lebt. Ja? Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Rollen, Kommunikationsrollen. Wir haben Leute, die sozusagen gesichertes, fundiertes, methodisch sauber erarbeitetes Wissen produzieren in den akademischen Bereichen. Wir haben Leute, die versuchen, unter der Vorgabe der politischen Neutralität wesentliche politische Strukturen in die Bevölkerung hineinzutragen, wie die politischen Bildner. Wir haben eine gewisse Spannung in dieser Diagonale. Auf der einen Seite traditionelle Parteien als Organisationsform, Gewerkschaften zum Beispiel oder eben auch Berufsverbände als Organisationsformen, die Interessen artikulieren und eine etwas sozusagen freiere, flexiblere Form von politischer Organisation und Artikulation in den zivilgesellschaftlichen Organisationsformen. Wenn man sich jetzt überlegt, wie politische Entscheidungen zustande kommen, dann ist relativ klar, dass eigentlich in diesem gesamten Feld dazu relevante Informationen beigetragen werden. Und es ist unter anderem Aufgabe des politischen Journalismus, die Balance zu wahren, Informationen praktisch von all diesen verschiedenen Stellen in irgendeiner Form aufzugreifen und in den politischen Diskurs, in die gesamte Öffentlichkeit und damit an die Wähler oder an die Bevölkerung heranzutragen. Das heißt, die politischen Journalisten sind in dieses Geflecht eingebunden, aber sie sind in vielen Fällen bislang zumindest sozusagen nicht, wie soll man sagen, legitimiert durch diese Informationen, die sie von dort bekommen. Natürlich haben sie die Pflicht, wahrheitsgetreu darüber zu berichten. Und es gehört zu ihrem Handwerk, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber sie sind in dieser Tätigkeit, in dieser Vermittlertätigkeit, in ihrer Rolle noch weitgehend isoliert. Das habe ich ja jetzt nur mal zum Spaß hineingebracht. Dieses Missverständnis, also durch diese große Verantwortung, entsteht bei vielen Journalisten dieses Gefühl, was der Schmidt hier auch noch also sehr, sehr affirmativ wiedergibt, zu sagen, also die politischen Journalisten verstehen sich gerade, weil sie diese relevante Vermittlerrolle haben, vielfach selbst als zur politischen Kaste oder zur politischen Klasse gehörig. Er sagt sogar, sie gehören mehr zur politischen Klasse. Das halte ich jetzt ein bisschen für übertrieben. Ich halte das im Wesentlichen für ein Missverständnis. Okay, der politische Journalismus, und das ist jetzt meine These, lebt im Wesentlichen in einer verinselten Welt. Und das wäre mein Erklärungsansatz dafür, warum der politische und auch der Wirtschaftsjournalismus zum Beispiel im Zusammenhang der Finanzkrise, aber auch bei vielen anderen wichtigen, zum Beispiel Fragen der Generationengerechtigkeit und so weiter, nicht die Wirkung hat, die man sich eigentlich von ihm erhofft. Nämlich wirklich eine Art transparenten Informationsfluss zu liefern, der zu insgesamt besseren politischen Handlungen und besseren politischen Entscheidungen führt. Was ich meine mit dieser Verinselung, ist zum einen eine Isolation in den journalistischen Produkten. Das heißt, Sie haben weiterhin, sozusagen, wenn Sie Zeitungleser sind, im Wesentlichen ein oder zwei Zeitungen, die Sie lesen. Und Sie sind also sozusagen angewiesen auf diese eine Perspektive oder die zwei Perspektiven, die Ihnen Ihre Standardprodukte liefern. Wenn Sie von der Ebene der Zeitung insgesamt runtergehen auf die Ebene des einzelnen Artikels, findet sich auch dort wieder diese Isolation. Das heißt, der Artikel steht für sich. Und Ihnen ist natürlich klar, der Kontrast jetzt, auf den ich hinaus will, ist, im Internet gibt es so etwas wie die Verlinkung, die Verbindung, Verknüpfung von Inhalten, aber in den traditionellen Medien bleibt einfach jeder einzelne Beitrag mehr oder weniger für sich stehen. Das Gleiche gilt auch auf der Zeitachse. Das heißt, jeder Artikel wird so konsumiert, als wäre er eine in der Zeit, sozusagen in einem gegebenen Zeitpunkt, geschlossene Einheit. Dass es eine Vorgeschichte gibt oder dass es eine Folgengeschichte gibt zu diesem Ereignis, was in diesem einen Beitrag behandelt wird, ist dem Leser klar, aber er muss es sich sozusagen selber erarbeiten. Er muss diese Kontinuität in seinem Kopf herstellen. Das Medium bietet ihm die Kontinuität nicht automatisch an. Dritter Punkt, personelle Isolation. Das betrifft jetzt nicht mehr das Produkt, sondern das betrifft die Produktionsumgebungen, in denen politischer Journalismus entsteht. Ein Beispiel, was mir hier vor Augen schwebt, ist die Isolation, in der Ressorts arbeiten. Stichwort Finanzkrise. Ja? Wo gehört das hin? Gehört das in die Politik? Gehört das in die Wirtschaft? Großes Problem. Und gerade weil das eben sozusagen irgendwo dazwischen steht, sind viele Fragen, die anstanden, so nicht gestellt worden. Es gab die typischen Wirtschaftsressortfragen und es gab die typischen politischen Fragen, aber die grenzgängerischen Fragen sind in irgendeiner Form strukturell vernachlässigt worden. Natürlich, kluge Redaktionen haben daran gearbeitet. Die haben dann also sozusagen über Redaktionsgrenzen hinweg oder über Ressortgrenzen hinweg zusammengearbeitet und das hat mit Sicherheit in diesem Themenkreis in fast jeder größeren Publikation stattgefunden. Aber es bleibt dabei, dass es so etwas gibt wie eine strukturelle Isolation, die durch solche Organisationsformen existiert. Das Gleiche gilt auch auf persönlicher Ebene. Also wenn Sie sich angucken, innerhalb von Redaktionen haben einzelne Redakteurinnen oder Redakteure das, was man im angelsächsischen Journalismus ihren Beat nennt, also ihre spezielle Scholle, die sie bearbeiten, ihre Spezialisierung. Ja, denken Sie an Elisabeth Nia bei der Zeit, die zuständig ist für Sozialpolitik. Und so gibt es eigentlich in jeder Redaktion Personen, die für bestimmte Themenkreise zuständig sind, was dann auch dazu führt, dass Sie, wenn Sie diese Zeitung lesen oder wenn Sie diese Radiosendung hören oder wie auch immer, Sie immer praktisch eine fast auf die Person herunterbrechbare individuelle Perspektive nur zu sehen kriegen. Und insgesamt sind wir als Konsumenten in diesem Gesamtatoll von Inselproduktionen völlig sozusagen hilflos ausgeliefert, wenn es nicht irgendjemanden gibt, der uns Übersicht gibt. Ja? Und diesen jemanden oder diese Institution hat der normale Medienkonsument normalerweise nicht. Deshalb also mein erster Ansatz zu einer möglichen Kur oder einer möglichen Methode, wie man dem Journalismus sozusagen aus dieser etwas strukturellen, aus diesen strukturellen Defiziten heraus helfen könnte, bezieht sich dann auch auf sozusagen etwas, was die Journalisten gar nicht selber machen, sondern darauf, dass man möglicherweise zunächst mal damit anfangen muss, diese Art von Zusammenhängen zu stiften, also sozusagen Brücken zu bauen, zu verlinken zwischen den Inseln, von denen ich gerade gesprochen habe. Und da hat die Netzwelt oder die Internetkultur tatsächlich eine ganze Menge, gerade jetzt auch in den Errungenschaften des Social Web der letzten Jahre, eine ganze Menge zu bieten, was sich dafür eigentlich dann anbietet als Maßnahmen oder zumindest Features, die man verwenden könnte. Das zum einen das Grundprinzip des Netzes ist die Kontextualisierung. Das heißt, dass das Internet im Prinzip die Möglichkeit bietet und auch an vielen Stellen wirklich sehr, sehr effizient einsetzt, eine Informationseinheit nicht mehr eben isoliert zu sehen, sondern in Zusammenhänge zu bringen, zu verlinken mit verwandten oder kontrastierenden Informationselementen, mit Hintergründen, mit Vorgeschichte und so weiter. Zweiter Punkt, Multiperspektivität, das gehört damit rein, dass man also eben sozusagen unterschiedliche Perspektiven auf eine bestimmte Fragestellung nebeneinander stellen kann, gegeneinander stellen kann. Wir bieten auf diese Weise oder wir können auf diese Weise Orientierung bieten. Wir können auch in der Zeit, sozusagen in der Zeitachse, über Vorgeschichten, Verlinkung von sozusagen Entwicklungen, so etwas wie Kontinuität sichern und wir können das Ganze relativ schnell. Ja, ich glaube, die lasse ich jetzt mal weg. Mein Vorschlag ist, dass wir sozusagen den politischen Journalismus anreichern durch so etwas wie intelligente Aggregationsplattformen, also Plattformen, die einsammeln, was es eigentlich an guten Inhalten im politischen Journalismus gibt und die das in einer systematischen Form aufbereiten. Und die Ziele dabei sind, also für eine größere Sichtbarkeit der guten Inhalte zu sorgen, für mehr Orientierung zu sorgen und so etwas wie Kohärenz zu stiften. Und eine Frage, wieso gibt es eigentlich das, was im Kulturjournalismus als sehr erfolgreiches Produkt in Deutschland seit Jahren sozusagen läuft, warum gibt es das im Bereich des Politikjournalismus nicht? Warum gibt es keine politischen Perlentaucher? Und mir hat jemand erzählt, dass Thierry Chavel diese Frage auch mal vorgelegt worden ist, dem Gründer der Perlentaucher, und er hat einfach gesagt, ja, weil das einfach niemand gemacht hat. Ja, es hat sich niemand hingesetzt und hat sich die Mühe gemacht, das einfach mal aufzubauen. Und das Prinzip Perlentaucher ist gut, aber es ist eben inzwischen auch 10 Jahre alt. Ja? Und wenn man jetzt Vorteile oder Vorzüge und Nachteile gegeneinander stellt, dann ist der erste Vorzug, ja, es hat jemand gemacht. Also die Perlentaucher haben einfach sich hingesetzt und haben in meistens langen Nächten dieses Produkt aufgebaut und zum Laufen gebracht. Die Perlentaucher liefern im Bereich des Feuilletons für alle, die es interessiert, eine Orientierung über den riesigen Markt des deutschen Kulturjournalismus. Und sie tun das ohne künstliche Intelligenz, sondern einfach sozusagen mit der Intelligenz, mit der redaktionellen Intelligenz ihrer Mitarbeiter, was auch ein Vorteil ist. Als Nachteile stehen aus meiner Sicht dagegen, dass diese Orientierung jeweils nur den aktuellen Tag betrifft. Das heißt, im Wesentlichen sind die Perlentaucher einfach eine Tagespresseschau. Natürlich kann man im Archiv hin und her blättern und natürlich gibt es auch gelegentlich Verlinkungen zu sozusagen Vorgeschichten einzelner Inhalte, aber es bleibt im Wesentlichen auch wiederum sozusagen eine zeitliche Insellösung. Und was sich jetzt in letzter Zeit auch sehr stark herausstellt, der Vorteil der redaktionellen Intelligenz führt dann einfach auch zu einer bestimmten Sicht. Also ich weiß nicht, ob Sie das so verfolgt haben. Es gab reichlich Diskussionen mit der Einstellung der Perlentaucher zu Islamfragen, wo einfach so eine Art von Kontroverse aufgetaucht ist, die eben gezeigt hat, dass die Perlentaucher nicht in diesem Sinne sozusagen neutrale Instanz gegenüber dem Feuilleton sind, sondern sie sind sehr wohl Partei und sie haben ihre eigenen Standpunkte. Und das hat halt dann auch natürlich zu Irritationen geführt. Und es gibt eigentlich jetzt abgesehen von dieser persönlichen Sicht keine Gewichtung im Hinblick auf ein mögliches Publikum, was sozusagen gut ankommt oder weniger gut ankommt, kann man praktisch nur der Prosa der Autoren entnehmen. Also was wir brauchen, ist so etwas Ähnliches im politischen Journalismus wie die Perlentaucher, aber ich würde es mir angereichert vorstellen mit einem anderen Produkt, das Ihnen sicher auch bekannt ist, nämlich River von Frank Westphal entwickelt, ein Dienst, der sozusagen in der Blogosphäre und in den etablierten Medien und inzwischen auch im Twitter-Universum einsammelt, was gerade viel verlinkt und viel diskutiert wird und wo jetzt sozusagen die dezentrale natürliche Intelligenz mit einer künstlichen Intelligenz zusammengeht und auf diese Weise ein viel getreueres Bild davon gibt, was in Deutschland gelesen wird und was vor allen Dingen von denen, die es gelesen haben, dann auch als wichtig erachtet wird. Also mein Vorschlag wäre eine Aggregationsplattform, die das miteinander verknüpft, was die Perlentaucher machen mit dem, was Frank Westphal mit River macht. Hier nochmal ein Zitat. Der Jeff Jarvis hat kürzlich in einem Blogpost nochmal betont, wie stark eben einfach diese kohärenzstiftende Kraft des Links ist. Und er hat einen Punkt gemacht, den ich für immens wichtig halte, nämlich zu sagen, dass für den Journalismus in Zukunft nicht mehr die einzelne Story, also die Insellösung, das zentrale Element ist, sondern so etwas wie das Thema. Ja, dass das Thema Identität und Einheit und Zusammenhang stiftet. Und jetzt ist natürlich die Frage, also the new building block of journalism needs to be the topic. Ja? Und für Online-Medienmacher ist das seit einigen Jahren eigentlich die Herausforderung. Wie kriegen wir das hin, dass wir Produkte gestalten, die diese Art von thematischer Kohärenz, also von dem Zusammenhang, dass wir eine Themenlinie in der Zeit verfolgen, wie kriegen wir die in unsere Medienprodukte rein? Jetzt bin ich schon fast am Ende, ne? Okay. Eine Form finden Sie bei Spiegel Online. Die haben so eine Themenseite, wo sie auch aktuelle Themen behandeln und in der Zeit auch fortschreiben. Das heißt, das wird von Tag zu Tag aktualisiert. Aber es bleibt weiterhin eine Insellösung. Das heißt, Sie kriegen dort nur Spiegeltexte zu sehen. Ja? Das ist in der Zeit als Prozess sozusagen etwas, was sich entwickelt, aber es bleibt im einzelnen Medium. Ein anderes Beispiel, was ich sehr schön finde, ist ein Newsletter, den die Welt macht, der jetzt eine klassische Presseschau ist und wo Sie jetzt eben auch solche thematischen Ballungen sehen und die Welt ist mutig genug, jetzt auf andere Publikationen zu verlinken. Und Sie haben hier das Thema als so eine Art Vektoren aus verschiedenen Dimensionen, die durch diese verschiedenen zitierten Medien gebildet werden. Was ich mir wünsche, ist, dass man diese beiden Dinge kombiniert und dass man einfach eine Art Themenkonstrukt findet, dass politische Themen über mehrere Medien hinweg in der Zeit sozusagen verfolgbar macht. Und in dem Moment hat man jetzt viel mehr Möglichkeiten, eben auch so etwas wie die Finanzkrise in einem sozusagen kohärenten Zusammenhang in seiner Entwicklung zu verfolgen und eben unter Herausstellung der Glanzstücke des politischen Journalismus zu verfolgen, was Experten und was die besten Vermittler zu diesem Thema zu sagen haben. Das ist etwas, was uns als Medienkonsumenten in Deutschland zurzeit noch vorenthalten bleibt. Hier ist jetzt mal so ein Ansatz dazu, den Sie haben, den tatsächlich Twitter liefert, wenn Twitter sozusagen in der Zeit über ein bestimmtes Tag einfach zeigt, wie ein Thema innerhalb der Twitter-Gemeinde sich entwickelt. Okay, ich breche an dieser Stelle jetzt einfach ab. Nochmal für diesen Baustein, nochmal eine kurze Rekapitulation der Elemente. Ich denke, was nötig ist, ist, dass wir etwas entwickeln und dass wir das in irgendeiner Form auch umsetzen. Und da können wir vielleicht auch darüber diskutieren, wer könnte das sein, der so etwas sozusagen unter seinem Dach beherbergt, das verschiedene Elemente enthält, die aus dem Internet bekannt sind und die wir auch in anderen Zusammenhängen, einfach mit denen wir schon längst umgehen. Dazu gehören erstmal intelligente Aggregationsverfahren, so wie bei River von Frank Westphal, die einfach einsammeln, was im Moment gerade wirklich Gutes läuft und dann auch diskutiert wird. Dann werden wir so etwas brauchen wie Diskursplattformen, damit meine ich einfach so eine Art Diskussionsforen oder dezentrale Diskussionen in der Blogosphäre, also die Möglichkeit, dass man sich als Leser wiederum auch sozusagen zu diesen journalistischen Inhalten artikuliert, dass man Rückmeldung liefert, dass man teilnimmt. Wichtig ist, dass diese Mechanismen in irgendeiner Form auf die Interessen und die spezifischen Fragestellungen der Nutzer hin auch filterbar sind. Das heißt, dass ich sagen kann, okay, mein Thema ist die Gesundheitspolitik oder mein Thema ist die Rüstungspolitik. Ich möchte bitte genau das auch tatsächlich in meinem Medienangebot wiedergespiegelt wissen. Das Ganze nicht ohne redaktionelle Arbeit, das Ganze nicht allein als Automatismus, sondern dabei gehört eben, dazu gehört auch, dass es ausgebildete Journalisten gibt, dass es Profis gibt, dass es auch politische Pädagogen meinetwegen gibt, die daran mitarbeiten, diese Angebote sozusagen redaktionell zu kuratieren, wie im Moment das Modewort heißt. Das Ganze sollte so sein, dass es tatsächlich, dass man es sozusagen live verfolgen kann. Das heißt, wenn etwas Neues hinzukommt, sollte das nicht erst nach 3 Tagen sich in irgendeiner Form in diesem Angebot widerspiegeln. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass man einfach über die verschiedenen Medien hinweg und über die verschiedenen Social Web Plattformen hinweg so etwas wie ein konsolidiertes Tagging hat. Das heißt also eine Verschlagwortung, die es möglich macht, tatsächlich sehr schnell auch zu finden, was relevant ist. An der Stelle breche ich jetzt einfach ab und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Lorenz Meyer.